Gräf antwortete nicht, er ließ den Fahrer halten und klappte das Fenster herunter. Der Schupo, der an der Stresemannstraße im Regen stand, hatte das Mordauto bereits erkannt und trat heran. »Lieferanteneingang, Herr Kommissar!« Der Uniformierte zeigte in die Köthener Straße und salutierte. »Kommissar, kommt noch!« sagte Gräf. Er klappte die Scheibe wieder hoch und bedeutete dem Fahrer, rechts abzubiegen. Seine Laune war nicht die beste. Lange war der einzige Beamte, der mit rausgefahren war, der Kriminalassistent hatte ebenfalls Nachtdienst in der Mordbereitschaft. Sonst hatte Gräf um diese Uhrzeit, in der Grauzone zwischen Mitternacht und Morgen, niemanden erreicht, nicht einmal einen Kommissar. Obwohl Gereon Rath Rufbereitschaft hatte, war er nicht ans Telefon zu bekommen. Nach 4 vergeblichen Versuchen hatte Gräf aufgegeben und war mit Lange ins Mordauto gestiegen, um endlich zum Tatort zu fahren. Die ganze Fahrt über hatten sie sich angeschwiegen, bis Lange das Schweigen mit seiner überflüssigen Bemerkung unterbrochen hatte. Natürlich war das hier Haus Vaterland. Die Köthener Straße führte sie an der dunklen Rückseite entlang, vorbei an einer endlosen Reihe hoher Rundbögen, notdürftig beleuchtet vom Gaslicht der Straßenlaternen. Einst hatte hier die UFA residiert, aber dann hatte Kempinski den riesigen Komplex für viel Geld von Grund auf umbauen lassen, zu Berlins größtem Vergnügungstempel. Und nun vereinte Haus Vaterland all die Vergnügungen unter einem Dach, die der durchschnittliche Tourist aus der Provinz von einem gelungenen Abend in der Weltstadt Berlin erwartete. Essen, Tanzen, Saufen, unspärlich bekleidete Revue-Girls. Im grellen elektrischen Licht, das aus einem offenen Tor ganz am Ende des Gebäudes fiel, glitzerten die Regenfäden. Der Lieferanteneingang lag so weit von der vielbefahrenen Stresemannstraße entfernt wie eben möglich. »Matthä Luisenbrandt, der schmeckt«, so stand es auf der Seitenwand des Lieferwagens, der direkt vor dem Eingang parkte, und in kleineren Buchstaben darunter »Herbert Lamkau, Spirituosen«. Der Regen wurde immer heftiger. Gräf stieg aus und zog den Hut tiefer. »Vergiss den Fotoapparat nicht«, blaffte er Lange an, der bereits Anstalten machte, ins Trockene zu kommen. Es hatte ruppiger geklungen, als Gräf beabsichtigt hatte. Er wollte nur unmissverständlich klar machen, wer hier die Ermittlungen leitete, solange der diensthabende Kommissar durch Abwesenheit glänzte. Lange sollte sich bloß nichts einbilden. Kommissar Anwärter war kein Dienstgrad, der Mann war nach wie vor Kriminalassistent. Der Kriminalsekretär umkurfte die Pfützen und ging zum hell erleuchteten Lieferanteneingang hinüber, in dem ein Schupo Wache stand.
»Melde gehorsamst, Polizeioberwachtmeister Reuter vom 16. Revier, Vossstraße. Uns wurde gegen 4.32 Uhr telefonisch ein Leichenfund gemeldet, haben die Lage in Augenschein genommen und dann unverzüglich die Mordbereitschaft informiert. Schon irgendwelche Erkenntnisse?« »Keine, Herr Kommissar, nur das Kriminalsekretär«, sagte Gräf.
»Kommissar ist noch unterwegs.«
»Melde gehorsamst keine Erkenntnisse, Herr Kriminalsekretär, außer dass der Mann tot ist.«
Gräf nickte. »Wo liegt sie denn nun, unsere Leiche?«
Der Tschakko zuckte zur Betondecke. »Oben.«
»Auf dem Dach?«
»Im Lastenaufzug, 4. Etage oder 3. Ist stecken geblieben.«
Gräf schaute sich um. Links waren 2 schmucklose, metallene Aufzugtüren zu sehen, rechts führte eine Betontreppe nach oben.
»Wir haben niemanden mehr mit den Aufzügen hier fahren lassen«, sagte der Schupo, »wegen der Spurensicherung.«
»Sehr gut«, lobte Gräf. Eine Handvoll Männer blickte ihn an, als er in der 4. Etage aus dem Treppenhaus trat. Neben dem Schupo, der hier Wache schob, stand ein Wachmann der Berliner Wach- und Schließgesellschaft. Daneben ein Mann, der unschwer als Koch zu erkennen war, dann einer im Blaumann und schließlich ein elegant gekleideter, drahtiger Herr, dessen sandfarbener Sommeranzug dunkle Regenflecken aufwies. Mit wenigen Blicken verschaffte sich Gräf einen Überblick. Hinter ihm die Tür zum Treppenhaus, in der Wand links von ihm 2 Fenster, in der Wand gegenüber die 2 Aufzugtüren. Die linke Doppeltür war geöffnet und gab den Blick in den düsteren Schacht frei und auf ein dickes Drahtseil, an dem die steckengebliebene Aufzugskabine hing, von der nur die oberen 2/3 zu sehen waren. Das Licht in der Kabine brannte noch und beleuchtete einen großen Stapel sperrhölzerner Schnapskisten, die auf einem Gitterwagen standen. Matthä